Nackenradium, hallo. Es waren alle sehr empört. Durch den Übertritt eines Mandatars hat sich die Wiener SPÖ das bisherige Wahlrecht gesichert. Şenol Akilic, bisher grüner Gemeinderat, tat sich leicht mit dem Überlaufen zur Sozialdemokratie, weil er nicht mehr von den Grünen zur Wahl aufgestellt worden ist. Die rot-grüne Koalition ist schwer beschädigt in Wien. Scheint alles geklärt, doch die Affäre hat eine Menge Aspekte. In AK Nummer 8 vom 1. April haben wir eine Menge Stimmen dazu gesammelt. Das Akenradio bringt Auszüge daraus. Birgit Hebein, grüne Gemeinderätin, schreibt in einem längeren Beitrag unter dem Titel »Für mich ist Rot-Grün 1 beendet« folgendes. Ich weiß nicht, unter welchem Druck Kollege Şenol Akilic stand, ein politisches Ziel unmittelbar zu gefährden, das er eben noch mitgetragen hat. Er wurde bei uns Grünen nicht mehr gewählt, die Basis hat entschieden. Die Logik der SPÖ-Versorgungsposten gibt es bei uns Grünen nicht. Das wusste er seit 1995, seit er Mitglied ist. Für seine bemühte Arbeit bedanke ich mich. Seine Entscheidung muss er selbst verantworten. Und weiter unten schreibt Birgit Hebein. Für mich ist die erste rot-grüne Koalition beendet. Die Vorhaben sind großteils umgesetzt. Rasche Neuwahlen noch vor dem Sommer sind aufgrund der Fristen kaum möglich. Im Herbst werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die SPÖ ist die SPÖ, sie wird sich nicht ändern. Und gegen sie wird keine Koalition möglich sein, weil die FPÖ die FPÖ ist. Das sind die Rahmenbedingungen. Ist Rot-Grün 2 möglich? Die Stadt würde das brauchen, aber sie braucht ein faires Wahlrecht und weniger Allmacht. Ich glaube nicht, dass unter gleichen fairen Bedingungen eine Weiterarbeit sinnvoll wäre. Ich hoffe aber noch mehr, dass sich diese ändern. Soweit die grüne Gemeinderätin Birgit Hebein. Bernhard Jenny aus dem fernen Salzburg hat hingegen gröbere Bedenken bezüglich einer Neuauflage von Rot-Grün in Wien. Unter dem Titel »Perspektivenlosigkeit kann im Desaster enden« schreibt er: Manchmal sind politische Entscheidungen gleichzeitig ein Offenbarungseid. Wenn Vasilako und Ellenson nach dem Überlaufen von Şenol Akilic erklären, dass zwar das Vertrauen in den Koalitionspartner weg sei, Zitat, aber dennoch in der rot-grünen Koalition nicht gerüttelt werden soll, dann erzählt das sehr viel über die systemische Ratlosigkeit einer Partei, die schneller alt geworden ist, als das manche wahrhaben wollen. Wenn dann auch noch das Ziel erklärt wird, auch nach der Wahl im Herbst unbedingt eben diesen rot-grünen Koalition festzuhalten, wird allen politisch Interessierten, aber besonders den Wettbewerbern klar vorgeführt, für die Grünen gibt es nur eine Option, alternativlos quasi. Da wird zwar mit den Regeln der Demokratie getrickst und verbogen, aber dennoch sollte das alles nicht zu schlimm sein. Wie soll eine Koalition den Wählern schmackhaft gemacht werden, wenn andererseits das gegenseitige Vertrauen weg ist? Selbst wenn in Österreich noch selten die fantasievollen, sondern eher die faderen Optionen mehrheitsfähig sind, wäre es wohl genauer zu überlegen gewesen, ob die unausweichliche rot-grüne Option wirklich die einzig denkbare Form einer selbstbewussten und ursprünglich im Aufschwung befindlichen Bewegung sein muss. Wie wäre ein mutiges »Mit uns so nicht« gewesen? Zur Bewältigung von akuten Krisen wäre Beratung und Kurztherapie angesagt gewesen. Innerlich verletzt so zu tun, als wäre nichts gewesen, geht nicht nur in Städten schief, wo Sigmund Freud gewirkt hat. Das Dramatische dabei: Es steht viel mehr auf dem Spiel als die Frage nach Rot-Grün oder der roten bzw. grünen Befindlichkeit. Einem Partner Betrug und sonstige Grauslichkeiten vorzuwerfen, aber gleichzeitig zum einzig denkbaren Gespons zu erklären, klingt fatal nach Co-Abhängigkeit. Solche Systeme machen krank. Soweit Bernhard Jenny aus Salzburg. Peter Kneusel hingegen dürfte sich das Erscheinungsdatum der Akin zum Motto gemacht haben. Es ist ein bisschen ein 1. April-Beitrag. Er hat also eine Fantasie. Neulich in der Lindengasse saßen Maria und David und grübelten, wie sie das, was sie in dieser Legislaturperiode verbockt hatten, vielleicht wieder ungeschehen machen könnten. Da war der ungeliebte Integrationsgemeinderat, den sie spätestens im Herbst loswerden wollten, und vor allem der formalitäte Notariatsakt, mit dem sie sich noch nahe ins reaktionäre Eck katapultiert hatten. Und da, ein Geistesblitz. Also, dem Ungeliebten bietet man einen Gemeinderatssitz an, ab Herbst, aber hippotrojanisch, natürlich beim Koalitionspartner. Und der Notariatsakt ist mir nichts, dir nichts, nur mehr fürs VC. Die Medien schlagen ein bisschen Schaum, tun sie immer. Die Koalition muss ja weiterarbeiten. Und im Oktober ist alles Paletti. Wir haben einen Trojaner in Rudi Schickers PC. Und wenn der nicht wirkt, macht es auch nichts. Soweit Peter Kneusel. Und der Sprecher dieser Sendung hat sich, wie so üblich, auch elendslang Gedanken darüber gemacht. Ich möchte hier einen Einzelaspekt aus meiner Analyse vorlesen, nämlich zum Thema Berufspolitiker. Wenn den Grünen jemand an eine andere Partei verloren geht, jammern sie meistens darüber. Frühe Beispiele: Günther Kennesey, der allerdings zur ÖVP ging, Stefan Schenach, Christian Kaiser und nicht zu vergessen Uli Simmer, die immer wieder versucht hat, irgendwas bei den Grünen zu werden und dann von Häupl zur roten Stadträtin gemacht wurde. Aber wieso passiert das den Grünen und der FPÖ mitsamt ihren Derivaten so häufig und der SPÖ so selten? Nun, die SPÖ ist eine autoritäre und in Wien sehr große Partei, die entsprechende Angebote machen kann. Und das betrifft nicht nur Mandate. Dieter Schrage, der als Anarchist nicht gerade ein libidinöses Verhältnis zu irgendeiner Partei hatte, meinte einmal zu mir: Weißt du, in der Sozialdemokratie ist das anders. Da gibt es mehr Wärme. Das heißt, Dieter meinte, man lässt einen Genossen nicht im Regen stehen. Und da geht es natürlich auch um die vielgescholtenen Versorgungsposten und das Berufspolitikertum. Also Frage, wer kann es sich leisten, Politiker zu werden? Parteiangestellte, Beamte, Gewerkschaftsfunktionäre mit Rückkehrrecht. Oder man bleibt ewig Hinterbänkler bei einer Großpartei, wo man zumindest eingeschränkt auch weiterhin seinen Beruf nachgehen kann. Aber bei kleinen Fraktionen ist das üblicherweise ein Fulltime-Job. Und danach hat man wenig Perspektiven, weil aus dem Job ist man draußen, aus dem ursprünglichen Job. Die Sesselkleberei ist da durchaus verständlich. Auch wenn es den Grünen nicht gefallen mag, ab einer gewissen Stufe in der Polithierarchie ist Politik ein Beruf und kein Nebenjob. Im Gegenteil, wer Politik als Nebenjob betreibt, wird seine Sache nicht gut machen, weil ihm die Zeit dazu fehlt. In der Schweiz gilt offiziell immer noch das Diktum: Wir wollen keine Berufspolitiker, sondern das sogenannte Milizsystem, wo jeder Mandatar gleichzeitig einen anderen Beruf auch ausübt. Doch die Realität sieht auch dort längst anders aus. Die komplexen Anforderungen haben den meisten Abgeordneten auch dort die reguläre Werktätigkeit nebenbei unmöglich gemacht. In Österreich funktioniert das mit dem Nebenjob-Politikertum lediglich bei den Hinterbänklern der ÖVP wirklich gut. Die haben ihre Nebenjobs, aber diese eben zumeist im Finanz- und Beratungsbereich, was halt auch nicht gerade so toll ist, wenn man die vitalen Interessen gegenüber der Politik speziell in diesen Branchen bedenkt. Stichwort Unvereinbarkeit. Der Gedanke, man wolle als Abgeordneten Menschen aus dem gemeinen Volk, also so Leute wie du und ich, die einem bürgerlichen Beruf nachgehen und so weiter und so fort, also die auch die Interessen des Volkes vertreten, weil sie auch in ihrer Zeit als Mandatare selbst im vollen Ausmaß von diesen Gesetzen und Verordnungen betroffen sind, die sie da beschließen, der ist wunderschön. Aber in jenem System, das man so unter Demokratie versteht, kaum lebbar. Will man aber wenigstens Politiker, die aus einem politfernen Beruf stammen und bereit sind, diesen für eine unsichere Karriere als Mandatar aufzugeben, muss man ihnen für das Nachher etwas versprechen können, damit sie nicht in ein Loch fallen. Man, sicher auch ökonomisch, aber wohl auch für die politischen Anliegen, für die sie sich in ihrer Zeit als Mandatare engagieren. Denn gerade die engagierten Leute, die man ja bei den Grünen so gern hat, wollen ihr Engagement danach nicht den Bach runtergehen lassen, nur weil sie nicht mehr gewählt wurden. Vor 3 Jahrzehnten, als die schiere Existenz der Grünen als politischer Faktor noch unsicher war, konnten sie kaum für ihre zukünftigen Ex-Mandatare vorsorgen. Heute jedoch sind sie etabliert und haben diese Möglichkeiten. Zugegeben, das riecht nach Korruption und Parteifreundelwirtschaft. Aber unter den gegebenen Bedingungen ist es die einzige Möglichkeit, fähige, verlässliche und engagierte Mandatare zu bekommen. So, das war noch ein abschließendes Glossal vom Sprecher, also von mir, von Bernhard Redl. Andere Beiträge waren von Peter Kneusel, Bernhard Jenny und Birgit Hebe. Die kompletten Texte füllen in der Arke mehrere Seiten und sind nachzulesen in der Ausgabe Nummer 8 vom 1. April 2015. Ihr findet uns im Netz, wie immer, unter http://arkim.mediaweb.at.